Es war ein Albtraum. Wie in einer Endlosschleife ging ihm die Szene vom Vormittag durch den Kopf. Da stand Maria vor ihm und er hörte immer wieder diesen Satz: Ich erwarte ein Kind. Den ganzen Nachmittag saß er jetzt schon hier außerhalb der Stadt und fand keine Antwort auf seine bohrenden Fragen. Wer war der andere Kerl? Und wieso hatte sie das bloß getan? Sie war doch glücklich mit ihm. Das hatte sie jedenfalls immer gesagt und es hat auch so ausgesehen. Hatte sie ihm die ganze Zeit was vorgespielt? War sie einfach eine gute Schauspielerin? Warum? Und er merkte, wie er plötzlich gegen die Bitterkeit in seinem Herzen ankämpfen musste. Sie hatte kein Recht, das zu tun, ganz im Gegenteil. Ich hätte das Recht, sie jetzt anzuzeigen. Das wäre mein teures Recht. Und mit aller Kraft versuchte er so diese Gedanken zu verscheuchen. Aber ich kann sie doch nicht vor Gericht schleifen. Ich kann sie doch nicht öffentlich an den Pranger stellen. Sie wäre fürs Leben gedemütigt. Schließlich rang er sich zu einem Entschluss durch. Ich werde die Verlobung auflösen. Ich werde ihr den Scheidebrief geben. Ich werde sie verlassen. So grübelte er den ganzen Abend bis spät in die Nacht hinein, bis er einschlief. Und dann, mitten in der Nacht, kam der Engel des Herrn zu ihm und sprach: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Was dann weiter? Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wenn wir an Weihnachten so die Geburt Jesu feiern, dann vergessen wir oft sehr schnell, was drumherum geschehen musste und was das für die einzelnen Beteiligten bedeutet haben muss, dass jetzt tatsächlich Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt kommt, um unter uns Menschen zu leben. Aus der Distanz von heute sieht das ja eigentlich gar nicht so besonders schwierig aus. Ne? Gott hat halt den richtigen Leuten zur richtigen Zeit das Richtige gesagt und dann lief dort alles so seinen Gang und Jesus kam und alles gut. Aber was das an Nerven gekostet haben muss, was für Spannungen die einzelnen Beteiligten durchleiden mussten, damit das tatsächlich so vonstatten gehen konnte, zu was für Schwierigkeiten das geführt hat, das lässt sich heute nur noch dann erahnen, wenn man wirklich versucht, sich mal in die Menschen von damals hineinzuversetzen. Und wir wollen das heute mal mit dem Josef machen und wollen mal hineinschauen, so was das für ihn bedeutet haben muss, dass seine Verlobte ihm mit einem Mal ankündigt, dass sie schwanger ist. Und dass er damit plötzlich sich einer Situation gegenüber sieht, die er sich vorher nie hätte erträumen lassen. Und obwohl wir in der Bibel nirgendwo eine einzige Äußerung von Josef finden, es ist also nirgendwo irgendwo wörtliche Rede, Josef Doppelpunkt und dann sagt er irgendwas, kann man trotzdem in den Bibeltexten einiges über ihn und seinen Charakter erkennen und das möchte ich gerne mit euch so ein bisschen rausarbeiten aus dem, was über ihn gesagt wird. Da lesen wir in Matthäus 1 in den Versen 18 bis 19, ganz kurz und knapp, das ist sind die Verse von dem, vor dem, was ich eben gelesen habe. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechtigkeitsliebender Mann. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Klingt ganz einfach so, ne? So muss ja so sein. Kennen wir ja schon die Geschichte. Ich habe eben so mit diesem fiktiven Gedankenspiel so ein bisschen versucht, mal so darzustellen, wie die Situation für Maria und für Josef ausgesehen haben muss und insbesondere wie Josef sich vorgekommen sein muss, als er plötzlich hier sich vollendeten Tatsachen gegenüber sieht. Fangen wir doch nochmal an bei ihm. Er steht ganz normal in einer intakten Beziehung zu Maria. Sie sind verlobt, sie stehen kurz vor der feierlichen Heimführung der Braut. Alles sieht sehr gut und geordnet aus. Und da mitten hinein platzt jetzt diese schockierende Nachricht. Maria erwartet ein Kind. Und jetzt lass uns das nochmal unter die Lupe nehmen. Wie reagiert Josef darauf, bevor der Engel ihm die Wahrheit erklärt? Für uns ist das ja aus der Distanz kein Problem. Na, wir denken, cool down, Josef, alles gut, Heiliger Geist war das, ne? Kein Grund zur Aufregung, alles gut. Maria weiß Bescheid, wir wissen Bescheid und dann kriegen wir so ein komisches Gefühl, dass dieser Schuft sie heimlich zu verlassen gedenkt. Da denken wir schon irgendwie, oh, das ist ja ein gemeiner Kerl. Aber wir müssen es mal klammern, er wusste von nichts. Josef wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht Bescheid. Und er steht alleine vor der Tatsache, dass seine Verlobte schwanger war. Und jetzt zwei Dinge waren ihm durchaus klar. Erstens, sowas passiert nicht alleine. Und zweitens, er war es nicht. Das konnte er schon mal mit Sicherheit sagen. Und nach der damaligen Gesetzgebung hatte er nun zwei Möglichkeiten. Erstens, er hätte Maria anzeigen können, sie wäre an den Pranger gestellt worden und das hätte bedeutet, dass ihr vermeintlicher Fehltritt vor der gesamten Stadt bekannt gemacht worden wäre. Und wenn man sich das vorstellt, was das für eine Bedeutung hatte in einer Gemeinschaft so eines kleinen Dorfes oder einer kleinen Stadt von damals, können wir heute kaum noch nachvollziehen. Sie wäre für ihr Leben gekennzeichnet gewesen, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte man sie sogar hinrichten können. Zweite Möglichkeit für Josef, ihr den Scheidebrief geben und sie heimlich zu verlassen. Marias Ehre wäre damit zumindest zum Teil gewahrt geblieben, denn dann hätte man in Zukunft das uneheliche Kind natürlich Josef zugeschrieben, nicht wahr? War wohl der bestimmt, konnte sie nicht beherrschen und der hätte ja wohl nach Meinung der Leute offensichtlich das Kind gezeugt, hat dann wohl kein Interesse mehr an Maria gehabt und dann hat er sie verlassen, hat er ihr den Scheidebrief gegeben. Der ist der Schlimme. Josef hätte damit also die Schande auf sich genommen, um Maria zu schützen, um sie nicht der öffentlichen Meinung in so einer schlimmen Angelegenheit preiszugeben. Und tatsächlich lesen wir das ja in Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechtigkeitsliebender Mann, steht hier unten. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulesen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Unter diesen Vorzeichen klingt das schon ein bisschen anders, was er macht, oder? Gar nicht so der Schuft, den wir eben noch so im Sinn hatten. Josef entscheidet sich für diese zweite Möglichkeit. Und wir merken, sein vordringliches Anliegen war es, Maria nicht in Schande zu bringen. Maria eine Möglichkeit für ihr weiteres Leben zu eröffnen. Und das finde ich ein ganz bemerkenswerten Zug, den er hier hat und den er geht. Es kommt ihm nicht darauf an, dass als erstes vor aller Öffentlichkeit mal klargestellt wird, dass er nicht der Schuldige ist. Das wäre doch für die meisten Leute oberstes Gebot. Ne? Sich selber erstmal rausziehen. So, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu schaffen. Entspricht ja auch der Wahrheit. Dass man als erstes einmal der Öffentlichkeit deutlich macht, dass er der Betrogene ist und dass er selber keine Schuld hat. Und er sagt auch nicht so, die Maria, die wird schon noch sehen, was sie davon hat, mich so zu hintergehen. Das ist mein gutes Recht, sie jetzt anzuzeigen und fertig zu machen, wie sie mich fertig machen wollte. Das ist so mein erster Punkt für seine Charakterbeschreibung, wenn du den nächsten machst. Josef ist ein Mann, der nicht auf sein Recht pocht. Das hätte er gehabt an dieser Stelle. Aber er hat nicht drauf gepocht, das muss so sein. Warum nicht? Er könnte doch hier erstens sich selber Genugtuung verschaffen. Maria mal richtig büßen lassen für das, was sie da verzapft hat, nicht wahr? Ihn zu hintergehen. Ihm hier die schöne Verlobung vorzuspielen und alles Mögliche und sie dabei zu hintergehen. Und zweitens, sich von aller Schande freizuhalten. Ich habe damit nichts zu tun, Leute. Schaut an, sie. Sie ist die Schlimme. Warum macht er es nicht? Warum verzichtet er darauf? Ist doch die normalste Reaktion, würde doch fast jedem von uns so durch den Kopf schießen, als allererstes. Ich finde das so interessant, dass hier am Anfang des 19. Verses über Josef gesagt wird, er war ein gerechtigkeitsliebender Mann. Luther übersetzt, Josef war fromm. Und ich denke, genau das ist die Antwort auf die Frage, warum Josef so reagiert. Josef hat begriffen, worin wahre Frömmigkeit und wahre Gerechtigkeit besteht. Es geht ihm im Leben als Gottes Nachfolger nicht darum, dass man stur für jeden Fall seines Lebens einen Gesetzesparagraphen zur Hand hat, den man dann hervorzieht und sagt, so muss ich jetzt handeln und das mache ich jetzt. Ich greife mal auf eine frühere Predigt zurück. Das wäre Justitia, nicht wahr? Ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen der Situation, in der jetzt gerade Maria steht, wie sie da hineingekommen ist, völlig egal. Einfach nach Aktenlage entscheiden. Hier ist der Fall, das sind die Dinge, die man tun soll, so machen wir es. Josef weiß, wahre Frömmigkeit, wahre Gerechtigkeit geschieht da, wo ich nach dem Guten des anderen suche, wo ich wirkliche Nächstenliebe übe, wo ich die Interessen meines Nächsten höher setze als die eigenen, auch dann, wenn er mich verletzt hat. Und das ist Tzedaka, Gerechtigkeit im Ansehen der Person. Ich schaue den Menschen an, seine Situation, seinen ganzen Hintergrund. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben und bewahren. Das steht als Oberstes. Ich will Nächstenliebe üben. Und das ist es, was mich leitet in dem, was ich tue. Ein hoher Anspruch. Josef macht das. In seinem in diesem Umgang hier mit Maria. Ich will das ein bisschen zuspitzen auf uns. Wie ist das mit uns? Können wir das so, dieses nicht auf unser Recht pochen? Sogar dann, wenn wir Recht haben? Können wir das ab, von Menschen falsch beurteilt zu werden? Können wir das ab, dass andere falsch von mir denken? Das entspricht gar nicht der Wahrheit und dennoch schweigt Josef drüber, um Maria zu schützen? Können wir das ab, dass andere über uns vielleicht auch falsch denken, dass wir kein Lob bekommen für das, was wir im Hintergrund gemacht haben, was kein Mensch mitbekommen hat, ohne dass wir sofort sagen, war ich, ne? Wo bleibt denn der Applaus? Oder müssen wir unbedingt und immer vor aller Welt bekannt machen, dass man uns ungerecht behandelt hat, man hat uns hängen lassen und wir wollten ja, aber die anderen, die haben ja nicht mitgemacht. Wisst ihr, es ist so zutiefst menschlich, ich muss euch bekennen, ich habe genau so eine Situation in der letzten in meinem eigenen Leben erlebt. Und ich stand auf der schuldigen Seite, nicht auf der unschuldigen. Ihr kennt das doch. Ihr kennt das doch, wie schnell solche Gedanken von uns Besitz ergreifen. Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist für unseren Umgang als Menschen miteinander, überall da, wo wir näher aneinander heranrücken, in Familie, natürlich, ganz besonders, aber auch und auch gerade in Gemeinde, wo wir auch immer von Familie und Familiennachrichten sprechen, wo wir so dicht zusammen sind, dass dieses Miteinander nicht ganz einfach ist, oder? Wer nicht bereit ist, Ungerechtigkeiten zu ertragen, der wird uns in einer engen Gemeinschaft mit anderen Menschen, in einer Familie, in einer Gemeinde immer schwer haben. Das gehört ein Stück dazu, dass ich ungerecht behandelt werde. Noch etwas weiteres fällt auf, wenn wir Josef betrachten. Josef ist hier, das ist das Erste, was wir feststellen, er ist ein Mann, der nicht auf sein Recht pocht. Und dann lesen wir aber ja auch, Josef wollte Maria nicht bloßstellen. Er nahm sich deshalb vor, die Verlobung aufzulösen. Er hat ja jetzt nicht nur einfach ein Auge zugedrückt und gesagt, okay, Schwamm drüber, Maria, ist halt passiert. Ne? Schlimm, aber lassen wir mal unter den Tisch fallen. Nein, Josef zieht auch die Konsequenzen. Er trägt diesen Konflikt voll aus. Er löst die Verlobung auf. Er geht schmerzhafte Schritte. Er lässt das nicht nur einfach mal kurz so unter den Tisch fallen. Josefs Gerechtigkeit, Josefs Nächstenliebe besteht jetzt nicht darin, dass er so vor diesem vermeintlichen Fehltritt Marias einfach nur die Augen verschließt und so tut, ach, sei nichts passiert. Komm, machen wir einfach weiter. Denn das wäre im Grunde genommen gar keine echte Nächstenliebe. Das könnte genauso auch ins Gegenteil umschlagen, nämlich so, dass wir rein äußerlich so immer die fromme Ruhe bewahren, nicht wahr? Dass uns das alles scheinbar nichts ausmacht und wir immer schön unser Sonntagsgesicht aufsetzen und innerlich brodeln wir. Und wehe da, schaut mal einer hinter unsere Fassade. Der kriegt aber was zu sehen. Der kriegt vor allen Dingen was zu hören. Ne, wenn man uns mal im falschen Moment so ein bisschen anpiekt, dann kommt's raus. Wisst ihr, mir ist das ganz wichtig. Es ist nicht einfach nur Demut oder Nächstenliebe zu den Fehlern des anderen, einfach nur zu schweigen und zu tun, als sei nichts gewesen. Das ist manchmal nur Bequemlichkeit. Ich habe keinen Bock auf den Konflikt. Ich habe nicht die Power, ich habe nicht die Traute, zum anderen hinzugehen und zu sagen, das ist falsch gelaufen. Lass uns das klären, lass uns miteinander darüber sprechen. Deswegen, die Dinge, die mich verletzt haben, die müssen schon beim Namen genannt werden. Es müssen schon Konsequenzen gezogen werden. Es muss offen ausgesprochen werden, damit das geklärt werden kann. Sonst segeln wir hier unter frommen Flagge in eine große Heuchelei miteinander hinein. Und dann sieht alles miteinander immer so schön wischiwaschi und oberflächlich ganz toll aus. Es ist es aber nicht. Darum geht es also nicht, bei diesem nicht auf sein Recht pochen, Dinge einfach nur unter den Tisch fallen zu lassen. Das muss dann schon angesprochen und geklärt werden. Ich habe schon mal erzählt von so einem Comic, das ich leider im ganzen Internet nicht mehr gefunden habe. Es trägt den Titel Ich leide still. Ich muss es euch so beschreiben. Ich dachte, ich finde das bei Google, aber leider nicht. Also da stehen so zwei Männchen. Ein Männchen steht die ganze Zeit nur da und lächelt. Und das andere kommt zu ihm und unterhält sich mit dem jetzt und sagt, ich bin von Hans-Dieter ganz gemein behandelt worden. Der hat das und das mit mir gemacht und das war furchtbar fies. Aber ich dachte, nun gut, das muss ich halt in Demut tragen. Ich leide halt still. Aber der Gesprächspartner steht immer noch so da und reagiert nicht. Und dann fängt das andere Männchen wieder an und sagt, beschreibt das Ganze nochmal detaillierter, so was denn jetzt der Hans-Dieter alles gemacht hat und wie furchtbar das war und so. Und er beschreibt also, wie still er leidet. Und als der andere immer noch so starr steht und nur lächelt, da steigert sich das so, dass er ihn schließlich anbrüllt, sag mal, hörst du mir eigentlich zu, ich leide still. So ist es mit dem Stillleiden, oder? Furchtbar, wenn es keiner mitkriegt. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Gemeinschaft unbedingt lernen müssen, wenn Konflikte anstehen und wir manchmal übervorteilt werden, dass wir nicht sagen, ach, das macht doch nichts, ich leide doch still. Aber ein schlechtes Gewissen könnte er schon haben. Das ist doch Heuchelei, das ist doch Blödsinn. Dann lass uns die Dinge ansprechen und lass es uns miteinander klären. Das ist das, was Josef hier tut. Schon fantastisch, finde ich. Schritt weiter. Wenn wir von der Familie des Josef sprechen, dann wird eines immer besonders deutlich. Seine Frau ist bekannt. Er ist der unscheinbare Mann im Hintergrund. Maria, klar, Mutter Jesu, nicht wahr? Wer bitte ist dieser Josef? Gott gebraucht Maria, um Jesus als Kind auf die Welt kommen zu lassen. Aber er hat auch eine Aufgabe für Josef, die oft übersehen wird. Gott gebraucht nämlich Josef, um Jesus in einer intakten Umgebung aufwachsen zu lassen. In geordneten Familienverhältnissen aufwachsen zu lassen. Und so übernimmt Josef in aller Stille hier die Fürsorge für die Familie. Und wir können beobachten über mehrere Kapitel hinweg, wie er ohne zu murren diese Aufgabe erfüllt. Obwohl das nicht besonders spektakulär war. Obwohl ihm nicht irgendwann umgehängt wurde, so der Orden, boah, das war der Mann von Maria, nicht wahr? Du kriegst jetzt den Josef-Orden. Nichts davon. In Vers 25 lesen wir, dass Josef selber dem Kind den Namen Jesus gibt. Und diese Namensgebung, die bedeutete damals, er erkennt ihn als sein Sohn an. Das ist so dieser offizielle Schritt. Ganz im Hintergrund tut er das, damit das alles einfach in geordneten Verhältnissen ablaufen kann. Josef macht hier wirklich ganze Sache. Er stellt sich voll zu diesem Weg, den Gott von ihm verlangt. Er hat sich mit Maria und dem Kind und diesem Auftrag vollkommen identifiziert und er ist nicht halbherzig bei der Sache. Ihr könnt noch andere Dinge finden, die er dann getan hat, wo er immer gehorsam war. Er duldet diese Umstände nicht nur und leidet still. Er geht rein, er macht das, er nimmt diese Aufgabe an. Und das war alles andere als bequem. Es bedeutet unter anderem die Flucht in ein fremdes Land. Josef hat seine Aufgabe und er wurde zweifelsohne von Gott gebraucht. Aber eben für die Hintergrundarbeit. Für das, was nachher selbstverständlich war, wo kein Mensch mehr drüber spricht. Gibt es doch auch in der Gemeinde, oder? Und wie viel? Wie viel von dem muss passieren, damit Gemeindearbeit in so einer Art und Weise stattfinden kann, wie wir sie hier miteinander erleben und doch auch genießen? Wir sitzen dann sonntagmorgens hier und fühlen uns wohl und ich glaube, wir erkennen nur einen kleinen Bruchteil von dem, wer alles hier irgendetwas machen musste oder noch immer muss, damit wir das so erleben können. Und Gottesdienst ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was alles an Gemeinschaft geschieht, wo Kleingruppen sich treffen, wo man miteinander arbeitet und sich auch aneinander reibt, doch natürlich. Und wo Dinge einfach im Hintergrund geschehen müssen, um Sachen wieder zu bereinigen und wieder klar zu kriegen, wieder zu sagen, komm, wir gehen wieder weiter. Wir war nicht schön, aber wir verzeihen einander und wir nehmen den nächsten Schritt und gehen wieder weiter. Und für mich ist einfach so diese Frage, wie gefällt dir dein Platz? Das ist ja auch mehr so im Hintergrund, was kein Mensch mitkriegt.
Und manchmal bist du ganz froh, das ist ganz gut, ne? Im Rampenlicht zu stehen ist auch nicht mehr so toll.
Aber manchmal denkst du, könnte schon mal einer merken.
Könnte schon mal einer mal eine Bemerkung auch machen. Zu dem, was ich so tue. Ja ein, ja aus. Was ich tue über die ganze Zeit hinweg.
Ich frage mal, wie tust du deinen Dienst in der Gemeinde, wenn man es so beschreiben will, und wie erlebst du dein Hiersein? Fühlst du dich gesehen? Fühlst du dich übersehen? Fühlst du dich beständig übersehen? Es wäre nicht gut, wenn du dieses Gefühl ständig mit dir herumträgst. Nur was wir bei Josef sehen ist, er nimmt seinen Job, den Gott ihm gibt, an und er murrt darüber nicht. Vielleicht hat er sich mal mit Maria ausgesprochen und mal gesagt, okay, bei uns läuft es anscheinend andersrum als überall sonst um uns herum, wo das Patriarchat gilt. Bei uns bist du die Person, um die es geht. Ich bin derjenige, der einfach versucht, im Hintergrund die Dinge zu regeln, zu machen. Wenn wir unsere Rolle nicht annehmen, sondern ständig irgendwie denken, wir sind noch zu höheren Berufen und keiner merkt's und nie werde ich gefragt und nie kriegt jemand es mit, dann ist das etwas, was brodelt und das ist nicht gut. Ich sage an dieser Stelle einfach, dann lass uns drüber sprechen, weil das führt über kurz oder lang zu Schwierigkeiten. Ich bin sicher, Josef hat sich hier auch mit seiner Maria gut abgestimmt, wie die Rollenverteilung ist bei ihnen. So, noch ein viertes. Wir lesen bei Josef, dass er dann noch einmal von einem Engel aufgesucht wurde. Da sind sie inzwischen ja nach Ägypten geflohen, habe ich kurz erwähnt. Und dann heißt es in Matthäus 2, Vers 19 und 20, als Herodes jetzt gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Der Engel fordert ihn also auf, jetzt wieder aus dem Exil in Ägypten in das Heimatland zurückzukehren. Und als ich das dann so gelesen habe, ihr müsst das mal im Zusammenhang lesen, da habe ich gedacht, also irgendwann hätte es dem Josef auch mal reichen können. Na, jetzt hatte er diesen gesamten Konflikt mit der Schwangerschaft mit Maria austragen müssen. Das ist ja schon eigentlich genug, was Gott so einem Mann mal zumutet, oder?
Dann musste er mit seiner jungen Familie noch auf Gottes Geheiße nach Ägypten fliehen, jetzt mal abgesehen von Weihnachten und auch noch hier nach in die Davidstadt dazu ziehen und im Stall und so weiter und so fort, was da alles drumherum war. Jetzt wieder zurück. Ist er nicht mal irgendwann mal gut, Gott? Das reicht doch, oder? Es gibt ein paar andere, die können auch mal ein bisschen was machen. Wir lesen hier im anschließenden Vers, im Vers 21, schlicht und einfach, mach einen weiter. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Josef lässt sich von Gott hier regelrecht herumkommandieren. Das wird ihm nicht zu viel, der macht das. Er ist jemand, dem der Gehorsam gegenüber seinem Gott nicht zu viel wurde. Er kommt nicht an den Punkt, wo er sagt, so jetzt will ich endlich mal meine Ruhe haben. Jetzt sind wir in Ägypten, jetzt bleiben wir auch in Ägypten. Ägypten ist doch gut. Was soll's denn? Keine Spur von alledem. Wir lesen immer, Gott spricht und Josef tut. Auch nochmal die Frage an uns. Wie ist das bei uns, wenn Gott uns anspricht? So am Anfang eines Christenlebens, am Anfang des Lebens mit Jesus, da ist das ja meistens noch ganz einfach. Ne, da ist man so Feuer und Flamme und vielleicht hat man sogar gerade eine tolle Gemeinde kennengelernt und alle anderen machen mit und oh, ich darf auch dabei sein und das ist so richtig schön miteinander. Aber wie man so sagt, ne, die Länge trägt die Last. Und nach einer Weile guckt man eben in der Gemeinde die Leute auch anders an und merkt, auch alles eigentlich die gleichen Nasen so. Ne? Trägt auch jeder sein Kram mit sich rum. Und man macht eben auch die Erfahrung, dass nicht alles von dem, was Gott von einem so verlangt, so leicht ist, so einfach ist. Und erst merkt man so, boah, Gottes Vorstellungen für mein Leben sind völlig inkompatibel zu dem von meinen Arbeitskollegen. Da merke ich jetzt, in welche Richtung gehe ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Dann merke ich, Gottes Anforderungen, die passen überhaupt nicht zu der Welt, in der wir uns bewegen. Das heißt, auch unangenehm mal aufzufallen. Gottes guter Weg mit uns, so den wir besingen und an den wir auch eigentlich glauben, da denkt man auch manchmal, ja, also, wo ist denn der jetzt gut? Also mal ehrlich jetzt. Wie ist es dann mit unserem Gehorsam? Ist es dann auch noch so ausdauernd wie bei Josef oder stehen wir in Gefahr, Gott den Gehorsam aufzukündigen, weil wir es beileibe nicht mehr nachvollziehen könnten, was an diesem guten Weg noch gut sein soll? Josef bleibt bei seinem Gott. Er ist ein Mann, dem es nicht zu viel wird. Und dann, und damit möchte ich schließen, ist das nicht fantastisch, dieses Lebensbild des Josef sich anzuschauen und dann zu sehen, was er aus diesem einfachen Zimmermann machen konnte? Aus diesem ganz einfachen Handwerkerleben dort in der Provinz, wo kein Mensch es sonst groß mitgekriegt hat? Josef stellt sich Gott zur Verfügung und er durfte erleben, dass dieser Gott mit ihm Heilsgeschichte schreibt. Und das in einem Umfang, in einer Dimension, wie er sich das da an seiner Hobelbank nie hätte vorstellen können. Wie Gott durch ihn und sein Leben die Welt bewegt. Indem er einfach nur seinen kleinen Bereich ausfüllt. Von dem man manchmal denkt, Mensch, der ist irgendwie ein bisschen sehr klein. Das ist doch das Geheimnis eines Lebens mit einem großen Gott. Es sind nicht unsere unglaublichen Verdienste. Es sind auch nicht unsere Wahnsinnsanstrengungen, die wir unternehmen. Gott möchte einfach nur dein Einverständnis, dass du mit deinem Leben ihm zur Verfügung stehst. Und dann wird er dich gebrauchen und mit dir die Dinge tun, die er getan haben will. Und er weiß, was das ist und wie viel es nach außen aussieht oder wie wenig andere Menschen davon jemals überhaupt in diesem Leben Notiz nehmen werden. Es kann gut sein, dass das nicht viel gewürdigt wird, was du in diesem Leben tust und erlebst. Aber es werden Dinge sein, die Ewigkeitswert haben.
Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, der sich Gott so zur Verfügung stellt, wie Josef das getan hat, die Möglichkeit hat, Heilsgeschichte zu schreiben. Für den einen oder anderen Menschen. Das werden wir erst noch mitkriegen, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn Jesus wiederkommt und wir am Ende miteinander sehen. So war das. Der war doch gut, der Weg. Wir haben es zwischendrin nicht geglaubt. Aber so war das.